3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the club on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trailfunk, dem Podcast von Alles Laufbar. Ich bin Isa und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ja, frisch von der Insel zugeschaltet ist mir Daniela Oemus. Wir sprechen heute über ihr letztes Rennen vergangenes Wochenende auf La Palma beim Transvulcania, generell über das Mama-Sein im Sport und mit ihrem Beruf und über ein Rennen, auf das die Trailwelt am Wochenende blicken wird. Es ist nämlich wieder Segama Aizkorri-Zeit und dieses Rennen hat Daniela 2023 gewonnen. Jetzt aber hallo und herzlich willkommen beim Trailfunk. Schön, dass du da bist.
Hallo Isa, ganz vielen Dank für die Einladung.
Wir nehmen ja jetzt am Abend auf, es ist kurz nach 19 Uhr. Die erste Frage, sind die Kids schon im Bett?
Fast. Sie gucken gerade noch eine Folge Jan und Henry mit dem Papa zusammen und dann geht's ins Bett, ja.
Da kann man dann heute mal eine kurze Ausnahme machen. Du hast mir vor 2 Tagen super spät geschrieben, dass du erst von der Insel gekommen bist, direkt dann noch, glaube ich, um Mitternacht zurück in die Heimat gefahren bist. Bevor wir jetzt zum Rennen kommen, erstmal, wie geht's dir denn?
Heute wieder ganz gut, obwohl ein bisschen müde bin ich immer noch. Also ich hatte jetzt die letzte Nacht eigentlich gut geschlafen, war auch zeitig im Bett. Naja, bin halt um 5 aufgestanden, wie das so ist, wenn ich dann auf Arbeit gehe. Und ja, die Nächte davor waren halt irgendwie nicht so gut. Die Nacht vor dem Wettkampf, die Nacht nach dem Wettkampf und dann die angesprochene Nacht, wo der Flieger 23 Uhr in München gelandet ist und ich dann halt noch mit dem Auto nach Hause gefahren bin und ich war dann um 3 im Bett. Immerhin.
Wow, und dann wieder um 5 aufgestanden?
Nein, das war, am Montag hatte ich frei. Okay. Am Montag hatte ich frei.
Immerhin. Aber trotzdem, richtig krasses Pensum. Gehen wir doch mal zurück auf die Insel. Du bist beim Transvulcania die 73 Kilometer mit 4300 Höhenmetern gelaufen. Erzähl mal, wie lief's für dich? Es war jetzt wirklich so dein, ja, jetzt nicht das erste Rennen der Saison, aber dann doch so das erste größere.
Ja, also ich würde einfach mal ganz grob sagen, bis Kilometer 32 habe ich mich so ganz gut gefühlt. Und dann ging's auf einmal nicht mehr so richtig. Ich hatte bis dahin eigentlich mich gut verpflegt, ich hatte auch gut getrunken. Ich konnte es mir nicht so richtig erklären in dem Moment. Ich habe nochmal Salztabletten genommen, obwohl ich da jetzt eigentlich auch nicht so dachte, dass ich da jetzt schon den großen Bedarf habe, aber es hat dann auch nichts geändert. Und ich habe einfach mit mir zu kämpfen gehabt, mich fortzubewegen. Und dann war auch erstmal lange kein Land in Sicht, sage ich mal. Also es gab eine VP bei Kilometer 31, da war ich also gerade vorbei und die nächste kam dann bei Kilometer 46. Auf dem Weg dahin musste man dann 1200 Höhenmeter ungefähr noch bewältigen und ich war also am Anfang von diesem Anstieg und habe halt gedacht, boah, wie kommst du da jetzt überhaupt hin? Ja, irgendwie war dann noch ein Mann, der kam von hinten. Da habe ich mich dann so ein bisschen versucht dran zu hängen. So nicht ganz erfolgreich. Aber irgendwie hat das ein bisschen geholfen, da irgendjemanden vor sich zu sehen. Irgendwann kam dann auch die fünfte Frau. Also ich war zu dem Zeitpunkt vierte Und irgendjemand hatte mir kurz bevor das losging, dass mir so schlecht ging, hatte mir jemand gesagt, irgendwie 3 Minuten auf Platz 3 und 6 Minuten auf Platz 1. Und ja, dann hat das gefühlt ewig gedauert. Es war dann oben eigentlich ein sehr schönes Gelände, dann auch nachdem dieser Anstieg noch nicht ganz vorbei war, aber es ging dann auch mal wieder ein bisschen runter, mal wieder ein bisschen hoch. War eigentlich so sehr schön. Man hat so blauen Himmel gehabt und vor sich dann den Roque de la Muchachos, wird glaube ich ausgesprochen, gesehen. Also diesen höchsten Punkt, den man dann bei Kilometer 50 auch erreicht. Und ja, das hat mich so ein bisschen abgelenkt. Und dann bei Kilometer 46 habe ich mich dann halt erstmal hingesetzt an die VP. Das war so mein Lichtblick, dass ich mich einmal hinsetzen kann. Das hat mich motiviert. Und dann musste ich mich erstmal, sage ich mal, komplett neu sortieren. Also meine Gels vorne waren alle. Ich hatte die zweite Hälfte hinten drin. Vorne wird es dann irgendwie zu schwer, gerade dann auch, wenn man die Flaschen beide gefüllt hat. Und ich hatte aber halt keinen Support auf der Strecke. Das heißt, ich musste meine komplette Verpflegung halt mitnehmen von Anfang an. Und war der Plan, dass ich die Tüte mit den Gels dann hinten beim Laufen aus der Weste raushole und dann vorne wieder einsortiere. Und hatte eigentlich bis dahin auch immer mein Getränkepulver, was ich so in kleine Tüten abgefüllt hatte, dann beim Laufen in die Flaschen gefüllt und an der VP dann einfach noch Wasser dazu. Und bin dann weitergelaufen. Und als es mir dann so schlecht ging, habe ich das aber nicht mehr auf die Reihe gekriegt, das beim Laufen zu machen. Also ich habe mich dann hingesetzt und habe meine Weste sortiert. Habe dann im Sitzen auch ein bisschen was getrunken, weil mir war dann auch so ein bisschen schlecht, noch nicht so ganz schlimm, aber irgendwie so richtig gut war es dann auch nicht. Und dann habe ich da diese Kugel oben gesehen auf dem höchsten Punkt, diese Wetterstation wahrscheinlich oder Observatorium oder sowas in der Richtung. Und da ich dachte, da komm, bis darüber schaffst du es jetzt auch noch. Und das war also 4 Kilometer weiter, die dann blöderweise sich aber auch nicht gut laufen ließen. Also das sind ja dann häufig auf den Kanaren solche Wege, die mit Steinen gepflastert sind, aber halt nicht solche schönen gleichmäßigen Steine, also keine gleichmäßige Oberfläche, sondern halt so ganz grob wahrscheinlich, wie man sie in der Natur gefunden hat und einfach nebeneinander gelegt. Und das war so irgendwie dann doch ein bisschen eine Herausforderung, darüber zu kommen. Und dann habe ich gedacht, na komm, jetzt geht's eigentlich nur noch bergab. Das hat dann auch nicht so ganz gestimmt, weil da immer diese Gegenanstiege am Anfang wieder kamen, bis es dann wirklich rein den Downhill runterging. Da hatten mich dann irgendwie auch noch mal 2 Frauen überholt. Das habe ich noch so mitgekriegt. Die eine schon, die andere ist, glaube ich, an der VP an mir vorbei. So ganz konnte ich mich dann aber auch nicht mehr erinnern. Und dann der Downhill ging eigentlich so von Beinen her wieder ganz gut. Es war halt für den Kopf nochmal sehr anstrengend, weil das halt auch nichts einfach zum Runterlaufen ist, sondern da sind auch immer wieder halt Felsen und Absätze und Steine und ja, man muss halt einfach auf jeden Schritt irgendwie aufpassen. Ich glaube, es gab auch dann sehr viele, wo man gesehen hat, die hatten irgendwo Blut an den Knien runterlaufen oder so. Dann hat man ja da auch noch die Marathonläufer überholt. Also das ging schon so bei Kilometer 40 vielleicht los. Und das wurden dann natürlich immer mehr, weil man irgendwie hinten auf dieses Hauptfeld aufgelaufen ist. Die haben mir teilweise auch leid getan. Die sind dann an die Seite gegangen, wenn man gerufen hat, dass man von hinten kommt und sind dann selber gerutscht und haben sich in die Büsche gesetzt, irgendwo auf den Stein aus Versehen, weil sie weggerutscht sind. Das ist irgendwie ein paar Leuten passiert. Aber manchmal hat man halt auch gedacht, okay, man ruft, der geht zur Seite und dann ist er aber nicht zur Seite gegangen. Dann musste man selber gucken, dass man da irgendwie drumrum läuft. Aber im Großen und Ganzen ging der Downhill eigentlich gut. Gute Nacht, schlaf gut. Das war jetzt nochmal meine Tochter. Willst du mal gucken? Die
schicken wir jetzt nochmal ins Bett.
Die schicken wir jetzt nochmal ins Bett. Guck mal, das ist die Isa. Oh, musst du herkommen, sonst sieht die dich nicht.
Hallo.
So, da.
So, jetzt geht's aber ins Bett für euch zwei.
Ja, jetzt geht's ins Bett, oder? Gute Nacht.
Scheint ja ganz einfach zu gehen bei euch, oder?
Jetzt kommt noch die Emily. Hallo, willst du auch mal gucken? Los.
Dann sagen wir jetzt auch noch schnell
das
Hallo.
Dann sagen wir auch noch gute Nacht. Hier ist die Emily. Ah.
Hey, gute Nacht.
Das hört sich so, Isa hat gute Nacht gesagt.
Jetzt geht's ab ins Bett.
Jetzt geht's ab ins Bett, genau. Na? Gehst du hoch zum Papa? Ja? Super, bis morgen früh. Ganz faszinierend.
Das lassen wir auch auf jeden Fall in der Folge drin.
Ja, also eigentlich ging es ganz gut. Der lange Downhill wir kamen dann auch zwischendrin mal wieder in die Wolken rein. Also oben war ja der Himmel blau und da war es angenehm, würde ich sagen. Also man hat zwar irgendwie gemerkt, da ist die Sonne hat Kraft, aber da oben, also auf 2.500 Metern, geht das eigentlich ganz gut. Im Downhill kam man dann in diese Wolken rein, da war es so ein bisschen wie Sprühregen, würde ich mal sagen. So halt dieser dichte Nebel. Das war auch sehr angenehm und dann waren vielleicht die letzten 5-6 Kilometer bis Tazacorte vielleicht auch ein bisschen mehr. Die wurden dann ziemlich warm unten, als man aus den Wolken wieder rauskam. Aber an sich war es jetzt wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Ausgaben des Laufes nicht so sehr warm. Ja, was sich ja dann auch in den Zeiten insgesamt bemerkbar gemacht hat. Es sind ja sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Streckenrekorde deutlich verbessert worden. Ja, und dann Tazacorte unten ist Kilometer 68 ungefähr. Und dann wird man da nochmal mit Wasser vollgesprüht. Und dann geht's so knapp 2 Kilometer durch so ein steiniges Flussbett leicht bergan und dann irgendwie nochmal ein paar Wege immer mal die Landstraße kreuzen, dann bis nach Los Llanos und die letzten knapp 2 Kilometer dann dort auf der Straße.
Wenn du sagst Flussbett, tatsächlich seit Transgran Canaria, immer wenn dieses Flussbett fällt, ich habe da, glaube ich, wirklich eine posttraumatische Belastung gestorben von diesem Flussbett.
Ja, aber ich glaube, man kann das schon ganz gut vergleichen. Ich sag mal, bei dem Transvulkan ja jetzt ist halt der Vorteil, man läuft das Ding halt wenigstens bergauf. Ich glaube, bergab ist es halt nochmal wirklich kippliger, gerade am Ende. Bergauf merkt man das nicht ganz so, weil man eh langsamer ist.
Ja, also ich bin da in meiner zweiten Nacht noch durch dieses Flussbett und ich dachte mir wirklich, diese Insel oder beziehungsweise dieses Rennen, dieses Flussbett sieht mich nie wieder. Jetzt hast du wirklich gestruggelt. Du hast ja tatsächlich auch über Insta davor noch nach jemandem gesucht, der dich auf der Strecke supportet. Das hat er dann anscheinend nicht mehr geklappt.
Nee, so richtig nicht.
Inwiefern hat dich das im Vornherein beeinflusst, wenn du merkst, okay, du musst jetzt wirklich deine ganze Verpflegung für diese 73 Kilometer selber tragen?
Das ist dann, weiß ich nicht, also ich habe schon irgendwie bis zum Tag vorher noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, aber dann ist es halt einfach so, wie es ist. Ich meine, man ist da einmal hingeflogen und dann so sagen, hey, ich laufe jetzt nicht, weil ich keinen Support habe, das kommt ja dann auch nicht in Frage. Dann muss man halt einfach wirklich überlegen, wie man das im Detail dann am besten umsetzt, dass man möglichst wenig Zeit verliert. Wie gesagt, das hat ja bis zu einem gewissen Punkt auch ganz gut funktioniert, aber das eine Mal habe ich dann halt einfach an der VP wirklich ein bisschen länger gebraucht. Sonst ist es natürlich auch einfacher, wenn man die Flaschen dann voll gereicht bekommt. So muss man halt immer warten, bis da jemand einem das vollgefüllt hat. Das dauert einfach auch ein paar Sekunden. Das ist nicht zu ändern. Ja, aber das hat mich am Ende, keine Ahnung, wenn man jetzt vielleicht den psychologischen Aspekt mal außen vor lässt, ein paar wenige Minuten gekostet. Das war jetzt am Ende sicherlich nicht so ganz entscheidend.
Ja, wie nah warst du denn am DNF, wenn es dir so schlecht ging?
Also, wenn in dem Moment da die Möglichkeit gewesen wäre, weiß ich nicht. Ist das ja, also die Entscheidung trifft man ja sicherlich nicht nur, weil es einmal 5 Minuten schlecht geht. Man überlegt dann natürlich immer, man wiegt ja dann verschiedene Sachen gegeneinander ab. Erstmal habe ich dann so gecheckt, ob ich mich, sag ich mal, noch sicher fortbewegen kann. Also wenn man dann irgendwie merkt, es wird einem schwindelig oder man hat da Probleme, wenn es da steil bergab geht, überhaupt das Gleichgewicht zu halten, dann sollte man sicherlich irgendwie die Reißleine ziehen oder dann auch realistisch sein. Aber ich habe mir dann gesagt, komm, wenn du jetzt so gravierende Probleme nicht hast, die jetzt nicht irgendwas wehtut, wo du Angst haben musst, dass du da jetzt irgendwas ganz schlimm kaputt machst, sag, komm, dann sei jetzt nicht so eitel, dann lauf halt weiter, gell? Ich meine, sicherlich spielen da immer viele Sachen dann auch noch eine Rolle. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute dann nicht weiterlaufen, weil sie sagen, oh Gott, das zieht meine ITRA-Punkte runter. Klar, das ist dann halt auch so. Andererseits finde ich die Route einfach wirklich schön. Und ich habe gedacht, ist es das für mich wert, dass ich die einfach einmal wenigstens zu Ende laufe, einfach mal sehen, wie das aussieht, so dieser Urdrang, den man ja so als Läufer hat, wie sieht's hinter dem nächsten Gipfel aus? Ja, wie gesagt, es ist ja einfach ein Rennen, finde ich, was einen sehr schönen Verlauf hat, und das wollte ich irgendwie einfach mal erleben.
Hey Christian, ich laufe Ende Juni ein ziemlich wildes Rennen. Rat mal welches.
Keine Ahnung, aber wenn du wild sagst, wird's sicher steil und technisch.
Oh ja, das wird es. Ich laufe das Kaiserkrone Sky Race. Das ist quasi hier in meinem Hinterzimmer. Und ich halte hier gerade meinen Wettkampfschuh in der Hand.
Oh Mann, jetzt machst du mich hier wieder heiß, erzählst mir was von wild und am Ende willst du doch bloß nur über Schuhe reden.
Naja, wenn's funktioniert, was gibt's halt Schöneres, als über Trailrunning-Schuhe zu reden? Also pass auf. Das Ding, was ich in der Hand halte, heißt Mammut Energy Trail Speed. Allein wenn ich den so in der Hand halte und anschaue, fühle ich mich schon super schnell. Der ist hier rot und hellblau, super Kombination mit ein bisschen weiß. Ah, der sieht einfach schon schnell aus.
Aha, okay, aber du wirst ihn jetzt ja nicht nur wegen des Aussehens gewählt haben, oder? So ein Schuh für so ein Sky Race, ich würde sagen, der braucht ja noch andere Qualitäten.
Absolut, die hat er ja natürlich auch. Mammutschuhe sind eher schmal geschnitten, würde ich sagen. Das ist perfekt für meine dünnen Füße, die sitzen hier bombenfest in dem Schuh. Der Schaum ist reaktiv, aber hey, ehrlich gesagt, Bodengefühl ist ihm wichtiger. Eine Platte hat er auch, wichtig für die Stabilität, und eine griffige Vibram-Sohle. Also, was willst du mehr für ein Sky Race?
Okay, klingt gut. Und hat Mammut eventuell auch was für mich im Programm? Also damit meine ich so, ich sag mal, für ein breiteres Publikum, denn du weißt ja, Skyrunning ist jetzt nicht so mein Ding.
Mammut hat aktuell 3 neue Modelle auf dem Markt, neben dem schon vorgestellten Energy Trail Speed, noch den Energy Trail Endurance Ultra und den Energy Trail All Mountain. Der erstere ist, wie der Name schon sagt, ein Schuh für die ganz langen Distanzen. Ehrlich gesagt würde ich dir aber den All Mountain ans Herz legen. Damit machst du alles richtig. Super stabiler Schuh, auch für ein breites Einsatzgebiet, aber seine Stärken hat er schon eher im Hochgebirge, würde ich sagen. Und der macht einfach Spaß, weil er so eine Sicherheit ausstrahlt. Ein toller Schuh. Und natürlich mit dem gleichen famosen Look, aber das hatten wir ja schon.
Okay, Benni, den probiere ich mal aus. Sag nochmal kurz, wie heißen die 3 Modelle?
Mammut Energy Trail All Mountain, Mammut Energy Trail Speed und Mammut Energy Trail Endurance Ultra.
Super. Danke an unseren Partner für den Monat Mai, Mammut. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Und man muss ja jetzt auch sagen, du bist am Ende 7. geworden. Also du bist nicht irgendwo, sage ich mal, im Mittelfeld gelandet, sondern du bist stark in den Top 10 als 7. Am Ende ins Ziel gekommen. Wie ist jetzt so dein Fazit von diesem Rennen? Also was nimmst du mit? Bist du jetzt im ersten Fall erstmal wahnsinnig froh, dass du es durchgezogen hast? Ärgert man sich dann irgendwie dann doch noch, dass es dann vielleicht in Anführungszeichen nur der 7. Platz war? Oder wie lässt du so ein Rennen dann am Ende rekapitulieren? Wie ziehst du da so dein Fazit?
Also erstmal war ich total happy, dass ich dann doch irgendwie noch angekommen bin. Das war erstmal so das Überwältigende am Anfang. Dann habe ich so gedacht, boah, eine Stunde auf die erste, das ist natürlich auch ein Wort. Das muss man schon sagen, das hat mich irgendwie dann so ein bisschen wieder gegrämt oder ja, vielleicht auf den Boden der Tatsachen geholt, ich weiß es nicht. Man fragt sich dann natürlich, was wäre wenn? Ich habe schon auch in den 3 Tagen vorher gesehen, dass meine HRV irgendwie nicht besonders gut ist. Die war bis Mitte der Woche war die ziemlich gut. Und dann gab es irgendwie nochmal so einen Sprung, sowohl von der Ruheherzfrequenz nach oben als auch von der HRV nach unten, obwohl ich in der Woche kaum noch was gemacht habe. Im Kindergarten hing dann wieder irgendwie so ein schönes Schild, dass irgendwo eine Erkrankung im Umlauf ist. Und ja, das sind so, eigentlich habe ich gut trainiert und eigentlich kann ich es mir nicht so richtig erklären, warum nach 32 Kilometern der Ofen aus ist. Aber ich denke, das sind einfach viele Dinge, die man am Ende nicht beeinflussen kann oder wo man jetzt sagt, ich habe das halt immer wieder mal. Ne? Das kommt einfach vor, dass dann mal 2-3 Tage sind, wo man merkt, da passiert offensichtlich was, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Symptome hat. Da sagt mir dann vielleicht mein Mann, ich habe Halsschmerzen. Ich so, okay, ich nicht. dann schraubt man das Training ein bisschen zurück und dann gibt es das irgendwie wieder. Ich kann mir einfach vorstellen, dass das auch so eine Phase gewesen ist, wo der Körper einfach nicht zu Höchstleistung fähig ist, wo man jetzt nicht gleich ja eben krank ist oder ne, aber wo der Körper doch halt mit was anderem noch zu tun hat. Und ja, letztlich hat mich das ein bisschen erinnert an den OCC von 2024, da ging es mir ähnlich. Da habe ich auch die Woche vorher gemerkt, boah, irgendwas stimmt nicht. Das ist irgendwie nicht so das Gefühl wie sonst, wenn man tapert, dass man irgendwo so total Bock hat zu laufen, weil einem die Bewegung irgendwie fehlt. So war das damals dann auch nicht. Und so ein bisschen ging es mir jetzt in der letzten Woche auch so. Man denkt, boah, irgendwas ist da vielleicht. Ja, aber letztlich, glaube ich, hängt das jetzt nicht unbedingt mit dem Trainingsaufbau zusammen oder ist jetzt nichts, wo man sagt, man muss da jetzt grundlegend irgendwas ändern oder es ist halt einfach wahrscheinlich so, wenn man zwei Kinder im Kindergarten hat und ja. Wenn's
frisch aus dem Winter kommt.
Ja, irgendwie ist es hier jetzt auch wieder Winter geworden.
Ja, ich habe gesehen irgendwie am Rennsteig. Der Rennsteig hat vorhin irgendwie ein Foto gepostet, dass es geschneit hat. Wie ist es denn gerade bei euch?
Jetzt sind es schon wieder 11 Grad. Vorhin waren es 4 Grad, als ich von der Arbeit heimkam und es hat geregnet.
Also ich bin jetzt langsamer für Sommer, immer diese Rückschläge, das nervt. Du hast ja vorhin tatsächlich gesagt, dass dir im Rennen sozusagen durchgegeben wurde, wie weit die Frauen vor dir entfernt sind. Ist das für dich Motivation oder Stress, wenn du weißt, wie weit die entfernt sind?
Ach, ich finde das schon ganz angenehm, dass man einfach so weiß, wo man steht. Also wenn man Support hat, dann wird einem das ja auch irgendwie mitgeteilt. So hatte ich die ersten 30 oder 31, 32 Kilometer da eigentlich niemanden, der mir da irgendwas, oder doch, glaube ich, ganz am Anfang auch mal eine Platzierung. Aber so richtig Abstände wusste ich nicht. Und ja, ich sag mal, so lange, also ich finde es immer gut, sich nach vorne zu orientieren. Und er hat mir jetzt nicht gesagt, dass die nächste Frau ein oder zwei Minuten hinter mir ist. Das wäre, glaube ich, eher was, wo ich versuchen würde, das dann irgendwie auszublenden, weil ich sage, hey, das interessiert mich nicht. Ich will nach vorne gucken. Und das fand ich in dem Moment eigentlich nicht schlecht. 3-6 Minuten, das ist ja jetzt erstmal nicht so viel, zumindest auf so einer Strecke, wo halt noch viel passieren kann. Wenn es einem zu dem Zeitpunkt gut geht und man so das Gefühl hat, oh ja, man könnte eigentlich noch ein bisschen, dann passt das schon.
Wie lang hängt dir jetzt so ein Rennen, das jetzt vielleicht nicht ganz optimal lief, noch nach? Ändert sich das, wenn du dann wieder zu Hause bist, die Tür aufmachst und deine zwei Töchter rumwuseln? Ist dann sozusagen, setzt es dann alles wieder so in Relation? Oder ja, wie lange gehst du so ein Rennen dann noch durch und sagst dann irgendwann, jetzt ist abgehakt, jetzt geht's weiter?
Ich glaube, so richtig abhaken tut man so ein Rennen ja jetzt nicht. Also du meinst ja jetzt so die mentale Bewältigung eigentlich, genau. Eher, ne? Nicht so das Körperliche. Ich denke, man lernt aus jedem Wettkampf was, man nimmt aus jedem Wettkampf was mit. Vielleicht auch ja irgendwelche Dinge, wo man sagt, oh, die könnte ich vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen besser machen oder anders machen. Und ja, letztlich denke ich schon, dass es auf jeden Fall mehr als ein oder zwei Wochen sind. Egal, ob man jetzt besonders zufrieden mit sich ist oder nicht so zufrieden, es wurmt einen immer. Vielleicht stachelt es einen jetzt auch ein bisschen mehr im Training an. Ich denke schon, vielleicht auch mehr als ein Erfolg, dass man jetzt sagt, irgendwie möchte man es besser machen beim nächsten Mal. Ja, aber wie lange das jetzt genau anhält, ich denke schon, dass das eine große Quelle von Motivation ist, wenn man mit sich so nicht zufrieden ist. Muss man natürlich dann überlegen, dass man es nicht von der falschen Seite irgendwie anpackt und dann sagt, okay, ich trainiere jetzt 5 Stunden mehr in der Woche und dann kommt am Ende vielleicht auch nicht das bei rum, was man sich vorgestellt hat.
Ja, das stimmt. Wir haben ja gerade schon Besuch gehabt von deinen zwei Töchtern. Die sind ja jetzt, wenn ich richtig recherchiert habe, 6 und 4. Und als wir tatsächlich unser erstes Interview geführt haben, das war im Mai 23, da waren sie ja dann 3 und 1. Genau, oh Gott, die einfachsten Zahlen und ich muss hier schon mich total anstellen, um zu rechnen. Jetzt sind sie 6 und 4. Verstehen die jetzt langsam schon, was die Mama so macht?
Also das Laufen und dass es da um Wettkampf geht und wer am schnellsten ist, das verstehen sie schon. Die Gewichtung von irgendwelchen Läufen natürlich nicht. Also wenn sie jetzt mich hier in der Umgebung mal irgendwie 10 Kilometer rennen sehen, dann stehen sie auch an der Strecke und feuern mich an und finden das irgendwie schön. Also das war ja, ist mitunter auch nett, dass andere Läufer dann hinterher auf uns zukommen und sagen, hey, das war eine tolle Stimmung, da standen die Kinder mit den Glocken in der Hand und jetzt den Vergleich dazu, was 73 Kilometer sind, verstehen die natürlich noch nicht oder was es bedeutet, dass man da 8 oder 9 Stunden unterwegs ist. Das ist klar. Aber ich denke, da war die Alina 2 oder 3, als sie mir dann sagte, ich will auch mal Läufer werden.
Und was hat dann die Mama darüber gedacht?
Naja, musste ich lachen, habe ich gesagt, da finde ich schön, wenn es dir Spaß macht. Und ich finde auch, wenn sie mal so, also wir laufen ja jetzt nicht, gehen ja jetzt nicht zusammen laufen oder so, das ist ja jetzt auch noch nicht das Alter, wo sowas wirklich Spaß macht, aber wenn sie läuft, finde ich, sieht schon irgendwie auch schön aus und das, also sieht, wie würde mein Opa sagen, sieht ästhetisch aus. Und das, das freut mich dann natürlich auch. Obwohl ein bisschen war sie mit dem Papa mal trainieren jetzt diesen Frühjahr, weil sie beim Heineparklauf in Rudolstadt, ich glaube, ist sie da 1 oder 2 Kilometer? 1 Kilometer ist sie, glaube ich, gelaufen, ja.
Wow.
Und da sind sie zusammengelaufen und da haben sie vorher 2-mal trainiert bei uns.
Dann also einmal im Nachbardorf. 15 Jahre und dann schauen wir mal, ob der Nachwuchs dann auch am Start ist. Wie schaut denn bei euch so ein normaler, gibt es denn überhaupt einen normalen Familienalltag zwischen Training, Mama, Ehe, Arbeit? Wie schaut das bei euch daheim aus im Hause Ömus?
Also wochentags würde ich vielleicht zwischen den Tagen unterscheiden, wo ich arbeiten gehe und den, also das sind 3 Tage in der Woche und 2 Tage, wo ich nicht arbeiten gehe, wo die Kinder aber trotzdem in den Kindergarten gehen, wo ich also viel Zeit habe zum Trainieren. Und wenn ich arbeiten gehe, dann hatte ich ja schon gesagt, dann stehen wir um 5 auf. Kurz vorher geht der Papa aus dem Haus, also der hat Gleitzeit, aber der ist irgendwie auch Frühaufsteher und ist dafür dann eben auch relativ zeitig fertig mit der Arbeit und dann wecke ich die Kinder um 5.20 Uhr und um kurz nach 6 sind wir am Kindergarten und ich bin dann so 6.40 Uhr eigentlich im Parkhaus auf Arbeit. Also ich fahre dann noch eine halbe Stunde vom Kindergarten wieder zur Arbeit und habe dann 3:45 Uhr, wenn alles gut geht, Feierabend. Meistens passt das auch. Mal weniger Ausnahmen. Ich arbeite ja in einem operativen Fachgebiet in der Klinik und ja, manchmal, wenn irgendeine OP länger geht, dann ist es halt so. Na, aber es ist jetzt nicht die Regel. Und wenn es gut ist, dann laufe ich noch eine Stunde nach der Arbeit. Jetzt habe ich es auch oft so gemacht, dass ich auf der an der Tartanbahn, die bei uns hier im Ort nebenan ist, dann das Auto gleich abstelle und von dort dann entweder eine Runde lauf oder auch Intervalltraining bietet sich dann einfach an, weil es jetzt auch nicht so lange dauert. Und mehr als eine Stunde wird es aber eigentlich nicht, wenn ich arbeiten gehe an den Tagen. Es sei denn, ich habe mal eine Woche, wo ich keinen Dienst habe und frage meinen Mann ganz lieb, ob er die Kinder auch früh in den Kindergarten bringt. Dann kann ich nämlich mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren. Das sind 32 Kilometer, ist relativ flach. Und dann fahre ich halt früh hin, nachmittags zurück. Das ist dann natürlich gut. Das sind dann so 2,5 Stunden Training an einem Tag, wo ich arbeiten gehe. Das ist dann schon schön. Ja, und an den Tagen, wo ich frei habe, da bringe ich die Kinder zu 7:45 in den Kindergarten und fahre dann oft mit dem Auto auch gleich nach Jena weiter und laufe dort in den Bergen. Also wir wohnen so 15 Kilometer von Jena ungefähr entfernt und haben hier zwar ein paar Hügel, aber wenn ich jetzt steil hoch und runter laufen will, dann fahre ich nach Jena, mache das dort. Und das wären dann auch die zwei Tage, wo ich eben meine langen Einheiten mache, Dauerläufe, sowas in der Richtung. Manchmal auch eine längere Fahrradtour oder zwei kürzere Sachen, also dass ich früh laufen gehe, nachmittags Radfahren zum Beispiel.
Ja.
Und am Wochenende, ja, müssen wir dann halt gucken. Mein Mann hat ja auch immer mal irgendwie Sachen, wo er sagt, oh, da will ich jetzt gerade hin. Da müssen wir halt gucken, dass wir das irgendwie mit dem Training takten.
Ich habe mir vorhin nochmal unser Interview von vor 3 Jahren durchgelesen. Hast du noch deine 24-Stunden-Schichten?
Ja, das ist unverändert. Es sind jetzt gerade nicht so viele, 2, 3 im Monat. In der Regel, jetzt gab es auch einen Kollegen, der sich irgendwie beschwert hat, dass er nicht genug Dienste macht. Ich sagte, okay, ich muss jetzt im Juni auch keinen Dienst machen, das ist auch okay. ja.
Jetzt hast du ja, wenn du im Krankenhaus arbeitest, das ist kein Bürojob, wo du einfach nur deine Sachen abarbeitest. Inwiefern ist es für dich auch so ein Ausgleich zum Leistungssport?
Eigentlich ist es ja eher mal irgendwann andersrum gewachsen, dass man irgendwie so studiert hat und dann gesagt hat, okay, was anderes möchte man auf jeden Fall auch noch machen. Aber ja, ich meine, es ist jetzt, sage ich mal, zwangsweise so gekommen. Ich habe ja nachdem ich die Facharztprüfung abgelegt habe, Ende 2024, habe ich gesagt, naja, wenn das jetzt klappt, dass ich nochmal irgendwie 2, 3 Jahre vom Sport lebe, dann fände ich das auch schön, dann würde ich das machen. Das hat sich jetzt aber letztlich finanziell nicht ganz ausgegangen. Oder ist sich nicht ganz ausgegangen. Und ja, irgendwie denke ich, muss man immer das Positive sehen. Und ja, ich gehe gerne auf Arbeit. Es ist ja auch irgendwie was Interessantes, so Patientenvorläufe zu sehen, zu begleiten. Man lernt da auch was dazu. Ich komme auch mit meinen Kollegen gut klar. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Mhm. Operativ mache ich jetzt aktuell nicht so viel. Aber ja, ich habe halt einfach eine Teilzeitstelle und bin halt oft auch nicht da. Das ist dann einfach so. Da muss man, denke ich, Abstriche machen. Genauso wie man sicherlich auch im Sport irgendwie Abstriche macht, weil man halt nicht so viel Zeit hat für Training und Recovery wie andere Läufer. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das ja so eine gute Sache. Ich meine, das mit dem Sport macht man ja auf dem Niveau, mit dem Zeitaufwand jetzt auch nicht mehr 20 Jahre lang oder auf jeden Fall nicht bis zur Rente. Und irgendwie hat man dann auch mal die Möglichkeit zu sagen, wenn man jetzt nicht mehr so viel Sport treiben will, ja mein Gott, dann geht man halt mal wieder einen Tag mehr arbeiten oder so. Das könnte ich mir schon auch irgendwann vorstellen.
Wie schwierig, weil einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Wie schwierig war es denn für dich, von diesem Sport zu leben? Oder ja, wie schwierig ist es, von diesem Sport zu leben?
Na, mache ich ja jetzt aktuell nicht, zumindest nicht ganz. Also es ist ja irgendwie so teils, teils. Ich denke schon, dass es, wenn man jetzt, sag ich mal, Anfang 20 ist und keine Familie hat und da ein bisschen Talent mitbringt, dass das jetzt im Trail-Bereich durchaus gut möglich ist. Ist eher auch so eine Vermutung, weil so richtig weiß man ja immer nicht, was die anderen so kriegen. Ne? Letztlich steht ja auch immer im Vertrag drinnen, dass man es nicht weitertragen darf. Aber ich denke mal schon, dass das so ganz gut funktioniert. Aber ich würde schon sagen, immer wenn Kinder dann ins Spiel kommen, wird es irgendwann schon schwierig, wenn man dann nicht mehr vielleicht noch 25 ist und die Kinder vielleicht schon aus dem Gröbsten raus, weil auch schon in der Schule oder so. Ja, und dann bin ich jetzt mit 37 natürlich auch kein Athlet, wo man sagt, der entwickelt sich jetzt noch über die nächsten 10 Jahre. Na, das spielt ja für einen Sponsor dann auch immer eine Rolle.
Wir haben vor 3 Jahren tatsächlich schon drüber geredet, wieso die Bedingungen für Mütter in diesem Sport sind. Und jetzt hat sich ja wirklich was getan. Ne? Jetzt, du kannst Startplätze verschieben. Beim UTMB gibt es diese Pregnancy Policy, wo man die, glaube ich, 5 Jahre verschieben kann. Mhm. Und da passiert ja auch schon einiges. Jetzt du als zweifache Mama, kannst da ja viel mehr zu sagen als ich als kinderlose Singlefrau. Was würdest du sagen, was würde denn Müttern helfen, jetzt ganz egal, ob es jetzt, naja, doch bleiben wir jetzt erstmal so beim Elitefeld, was würde denn Müttern helfen, diesen Sport auszuüben? Also was müssten Sponsoren, aber halt auch Veranstalter sozusagen machen, dass da bessere Strukturen aufgebaut werden?
Ich denke mal, von Veranstalterseite kann man bis auf das, was jetzt eben auf den Weg gebracht wurde, dass man seinen Startplatz eben behält, auch wenn man eben ein oder zwei oder wie viele Jahre auch immer nicht starten kann und dass die ITRA-Punkte eingefroren werden. Ich denke mal, viel mehr kann man von Veranstalterseite nicht machen. Vielleicht noch, dass man sagt, eine Kinderbetreuung am Wettkampftag oder wie auch immer sowas ermöglichen. Aber letztlich braucht man als Familie, denke ich, eine finanzielle Sicherheit. Und die hat man nicht, wenn man gesponsert ist, weil irgendwo steht ja im Vertrag drin, dass man bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Ob das jetzt eine bestimmte Anzahl von Läufen ist oder irgendeine Platzierung, die erwünscht ist bei der Golden Trail oder wo auch immer, in welcher Serie. Und in dem Moment, wo man das nicht mehr erfüllen kann, kann der Sponsor ja letztlich immer sagen, hey, dann sponsere ich dich für die Zeit halt auch nicht weiter. Ne? Es ist halt kein Arbeitsvertrag. Es ist nicht so ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Und damit entfallen halt jegliche Sicherheiten, Kündigungsschutz oder was auch immer man sonst als schwangere Frau ja hat mittlerweile. Das ist insofern finanziell einfach, finde ich, so fast so ein bisschen wie russisch Roulette. Also man kann sicherlich Glück haben, man kann sicherlich auch Pech haben. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile so bei der Mehrzahl der Sponsoren gehandhabt wird. Aber von dem, was ich mal so gehört habe von Läufern, die davon gelebt haben, als sie schwanger waren, das Sponsoring fortgeführt wurde, auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Na, da muss man sich dann halt vorher überlegen, verdient der Mann genug, als dass die Familie in der Zeit da mit über die Runden kommt. Insofern finde ich, ist es ja für eine Frau schon irgendwie prekär. Ja? Also wenn das in anderen Berufen oder so in der Arbeitswelt so wäre, da würden ja alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, um Gottes Willen. Kannst doch nicht jetzt der schwangeren Frau sagen, sie sind gekündigt und wenn sie irgendwann wieder Lust haben zu arbeiten, dann können sie gerne wieder an die Tür klopfen und solange gibt es kein Gehalt. Ne, so letztlich ist das ja so. Und wenn man jetzt sich den Anteil anguckt von den Leistungssportlerinnen, die in der aktiven Zeit Kinder bekommen, dass es bei denen, die jetzt wirklich allein davon leben, ist der Anteil jetzt nicht so besonders groß.
Leider immer noch nicht, ja, das stimmt.
Das spiegelt das natürlich wieder, logisch.
Ja, ja. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber ich habe das vor ein paar Wochen auf Social Media, auf Instagram gelesen, dass tatsächlich eine amerikanische Läuferin von ihrem Sponsor sozusagen ja gefeuert, entlassen wurde.
Da kann ich mich auch erinnern. Ja,
genau, das war eine Nutrition Company, weil sie jetzt schwanger ist.
Ich kann mich auch nicht an den Namen erinnern, aber das habe ich auch gesehen.
Wo ich mir echt auch dachte, so, wow, mit welchem Vorbild will man eigentlich irgendwie, also was für ein Vorbild will man eigentlich sein, vor allem eben auch als Brand, wenn man einfach eine schwangere Frau einfach droppt, wo man ja jetzt auch einfach sehen kann, okay, auch es gibt Profiläuferinnen, die sind Mütter und laufen trotzdem in die Top 10, die gewinnen trotzdem Rennen. Da bist du jetzt ein Beispiel, da ist Judith wieder ein Beispiel. Also es ist ja nicht so, dass ihr danach nie wieder auf einer Bildfläche irgendwie auftaucht. Also würdest du sagen, dass da noch einiges zu tun ist, vor allem dann von Sponsorenseite?
Ja, wie gesagt, man müsste sicherlich, es müsste einfach ein anderes Verhältnis sein, eher so wie ein Arbeitsverhältnis, dass man dann eben auch ein Kündigungsschutz hat, Mutterschutz vorher, nachher, dann im Sport ja sicherlich auch noch über die 8 Wochen nach der Geburt hinaus, ne, weil man jetzt auch nicht erwarten kann, dass jemand dann ab der 9. Woche wieder an der Startlinie steht.
Ja.
Das ist schwierig. Ich meine, letztlich weiß man das, irgendwo, wenn man sich für einen Leistungssport entscheidet und sagt, okay, das ist jetzt meine alleinige Einnahmequelle. Viele haben ja trotzdem noch einen anderen Beruf, ne? Also es ist ja irgendwie so viel jetzt geteilt, zumindest im Trailrunning noch. Die meisten, die haben ja nebenbei auch noch eine andere Einkommensquelle. Ja.
War das bei euch schon öfters Thema, dass du dich mal mit deinem Mann hingesetzt hast und ihr euch dann überlegt habt, okay, wie lang macht es gerade noch Sinn? Wie lange können wir das jetzt hier gerade noch so machen?
Ja, mein Mann, glaube ich, freut sich schon drauf, dass das vielleicht alles ein bisschen entspannter wird, wenn ich nicht mehr so oft weg bin und vielleicht auch jetzt am Wochenende oder generell nicht mehr so viel trainiere. Macht mir da jetzt natürlich aber auch keine Vorschriften oder so. Aber ja, ich denke da schon auch immer mal drüber nach. Noch ist es so, dass ich sage, ja, es gibt so Sachen, die ich irgendwie gerne machen will und mir macht auch das Training Spaß und einfach das zu merken, dass man da was aufbauen kann. Ja, aber man sieht ja immer mal wieder so an bestimmten Biografien, dass dann irgendwo so der Knick kommt oder vielleicht ist der jetzt auch schon gekommen, das weiß man aber nicht so richtig. Mein größter Erfolg ist ja jetzt auch schon 3 Jahre her. Ja, schwierig. Ich glaube, das muss man dann für sich oder mit dem Partner immer wahrscheinlich, sage ich mal, von Jahr zu Jahr auch wieder neu evaluieren.
Was sind denn die Dinge, die du noch gerne machen wollen würdest? Verrätst du sie?
Naja, dieses Jahr mache ich ja jetzt noch den Lavaredo, die 80 Kilometer. Da habe ich schon Lust drauf, weil sonst wäre ich dann nicht gemeldet. Und mit dem OCC habe ich ja irgendwie auch noch eine Rechnung ausstehen. ja, genau. Und dann habe ich jetzt noch einen Platz für den Valencia-Marathon im Dezember.
Oh, stark.
Und da habe ich auch gesagt, man hat ja jetzt, auch wenn man jetzt das Jahr über nicht unbedingt nur flach trainiert, hat man ja trotzdem eine gute Grundlage. Und ich, ja, mich interessiert erst einfach mal, was ich so flach laufen kann auf dem Marathon. Und ja, da habe ich mir gesagt, komm, wann dann? Ja. Ich habe auch noch Kontakt gerade mit einer Freundin, die auch gerne würde und die aber meint, boah, dieses Jahr ist wahrscheinlich irgendwie auch noch zu früh. Das zweite Kind von ihr ist jetzt auch ungefähr ein Jahr alt. Wow. Aber nächstes Jahr, dann habe ich gesagt, ja, würde ich wahrscheinlich auch noch mal mitkommen, aber ich möchte auch dieses Jahr, weil ich ja halt nicht weiß, was nächstes Jahr ist und einfach so das Gefühl, das, was man mitnehmen kann, das muss man irgendwie mitnehmen. Ne? Wer weiß, was bald ist. Ne? Das Leben ist kurz.
Ja, das stimmt. Warst du schon mal in Valencia?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Also du kannst dich auf jeden Fall freuen. Ich schicke dir im Nachgang mal meine Google Maps Liste. Ich habe in Valencia studiert. Beste Start. Der Kurs ist wirklich wunderschön. Also das macht, glaube ich, richtig, richtig Spaß. Und ich glaube, da kann man echt, also ich war tatsächlich für einen Marathon angemeldet, bin aber 3-mal den Halbmarathon gelaufen. Da kann man richtig Gas geben. Also das Valencia ist echt wunderschön, deswegen habe ich jetzt auch gerade so gestrahlt, als du meintest, du machst das im Dezember. Die Frage habe ich mir tatsächlich auch noch notiert. Du läufst ja auch Marathons, du kommst ja aus der Leichtathletik, läufst also auch gerne mal flach. Was ist denn so, würdest du sagen, was ist denn so deine Lieblingsdistanz? Du bist ja super vielseitig.
Lieblingsdistanz jetzt, wenn es ums Flache geht, oder?
Egal. Oder was gibt dir das Flache, was dir das Trailrunning nicht geben kann und andersrum?
Ich glaube, Marathon ist halt einfach was, womit viele was anfangen können oder jeder, der läuft, der hat ja irgendwie, also Marathon ist irgendwie was Besonderes, ne, von der Strecke her, was die Historie anbetrifft und insofern möchte man da irgendwie was einfach mal wissen, wie schnell bin ich da? Dass so diese Faszination, es ist halt auch nicht so berechenbar vielleicht wie ein 10-Kilometer-Lauf, sondern auch auf dem Marathon kann ja durchaus irgendwie zwischendrin mal noch was passieren, wo man sagt, oh, damit habe ich jetzt vielleicht nicht gerechnet. Also für mich ist das irgendwie so ein Mythos, Läufermythos einfach, Marathon. Und ja, deswegen würde ich sagen, schon auch mein, wenn es jetzt so um das flache Laufen geht, das, was mich am meisten reizt, einfach. Für alles, was kürzer ist, ja, fehlt mir auch so ein bisschen die Grundschnelligkeit. Ist halt einfach so. ist ja im Trail letztlich nicht anders. Also so 20 das Kilometer, ja, das ist einfach nicht so das Ding für mich.
Finde ich auch.
Und ansonsten würde ich sagen, beim Traillaufen, alles, was über 100 geht, ist mir, glaube ich, zu lang. Mhm. Oder da fehlt mir vielleicht jetzt auch hier die Möglichkeit, die langen Downhills zu trainieren. Ich finde, wenn man mal so ab und zu in die Berge fährt, mal so hier 4000 Höhenmeter, das kriegt man noch ganz gut auf die Reihe. Wenn es dann 6000 oder ich weiß nicht, 10.000 werden oder so, das wird dann irgendwie schwierig. Ich glaube, da muss man das öfter machen oder ja, diese längeren Downhills einfach sehr, sehr regelmäßig machen.
Ja.
Ich würde sagen, so zwischen 40 und 80, 90 ist irgendwie gut. Und dann kommt es natürlich drauf an, jeder Lauf ist ja einzigartig. Also jetzt mit dem Transvulkania, das ist einfach auch eine Route, die passt einfach dort in diese Insel super gut. Die geht einmal diesen ganzen Vulkanrücken von einem Ende bis zum anderen lang. Und die Strecke macht einfach absolut Sinn für diese Insel. Ne? Genauso wie wenn ein Kletterer vor einer Wand steht und sich überlegt, welche Linie er am besten hochklettert. Er sagt, boah, das ist eine coole Linie, die man da am Ende gefunden hat. Und insofern kommt das dann drauf an, wo das Rennen halt stattfindet.
Ja, ich möchte jetzt tatsächlich mal, du hast es vorhin schon gesagt, dein größter Erfolg ist 3 Jahre her. Und zwar, wir haben jetzt heute, warte mal, welchen haben wir denn heute? Den 12. Mai, glaube ich.
Am 14.
Genau, am 14. Mai 2023. Da kam Daniela Oemus in Segama als Erste durchs Ziel und musste erstmal den Moderator fragen, welche Platzierung sie eigentlich erreicht hat. Welche, wenn du jetzt 3 Jahre zurückblickst, so was verbindest du mit diesem 14. Mai 2023?
Ja, es war natürlich ein ganz besonderer Tag. Auch einer, wo ich ja erst viel später so die Bedeutung eigentlich begriffen habe. Mhm. Es gibt ja manchmal so Sachen im Leben, wo man zwar erstmal versteht, dass das irgendwie was ganz Besonderes war, aber so für sich die Bedeutung erst viel später eigentlich erkennt. Und ja, vor allem deshalb, weil es halt nicht ständig wiederkommt. Ne? Es ist halt einfach, man trainiert ja trotzdem in gleichem Maße weiter und trotzdem hat man halt nicht immer so einen guten Tag. Und da ist sicherlich viel Glück mit dabei gewesen, Zufall, was auch immer. Ja, und ich weiß noch, ich habe damals ein Zimmer geteilt mit der Therese Leboeuf und die hat dann nur irgendwie vorher gesagt, boah, also mit einem gebrochenen Zeh wäre ich ja nicht hierher geflogen. Und ich gesagt, naja, wer weiß, ne, so wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit dem Marathon, den ich jetzt unbedingt dieses Jahr noch laufen will, wer weiß, ob ich hier nochmal hinkomme.
Ja.
Und ich habe gesagt, irgendwie, ich schmeiß noch eine Schmerztablette ein und irgendwie hoffe ich, dass ich das bergab überlebe. Und man hätte ja nicht gewusst, was gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht geflogen wäre. Aber das finde ich unterstreicht das immer nochmal. Wenn man sich so überlegt hätte, boah, was wäre gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, wegen dem C, da fliege ich da nicht hin.
Da muss man so sagen, du warst, du hast ja, glaube ich, auf dem Spielplatz den C. Irgendwie deine Kinder waren vor dem Rennen auch noch ständig krank, der Zeh war gebrochen und dann muss man ja wirklich sagen, 2023, das Wetter war ja fürchterlichst.
Ja, ja.
Also es war
wobei mir das dann unterwegs auch irgendwie Spaß gemacht hat, muss ich sagen.
Das glaube ich.
Da kam so ein kurzer Downhill, wo irgendwie alle vor mir auf die Nase geflogen sind, wo ich dann Schiss hatte und gedacht habe, oh je, ich setze mich lieber gleich auf den Hosenboden und rutsche diesen Matschhügel runter. Und dann fand ich das so grotesk und irgendwie so lustig und es hat so Spaß gemacht.
Ich setze mich tatsächlich in 3 Tagen ins Flugzeug, weil ich jetzt mal gesagt habe, ich will dieses Rennen unbedingt mal live erleben. Für die Leute, die jetzt noch nicht in Segama waren, und ich glaube, da waren auch einfach noch nicht viele, weil Segama ist ja wirklich ein mini kleines Örtchen im Baskenland, so ich glaube 1:20 von Bilbao entfernt. Beschreib doch mal, wie ist Segama an diesem Rennwochenende? Was macht dieses Rennen so besonders?
Also die Spanier sind ja, würde ich sagen, generell sehr sportbegeistert oder vielleicht auch dem Traillaufen sehr zugeneigt. Und dort ist es irgendwie, ja, keine Ahnung, wo die Leute alle herkommen. Also jedenfalls nicht nur aus Segama, sondern wahrscheinlich aus dem ganzen Umland. Und die sind natürlich einerseits unten im Ort, im Start- und Zielbereich, aber die laufen halt auch zu Tausenden dort in die Berge, die ja so bis, oh, jetzt muss ich überlegen, 1700 Meter hoch sind. Also sind jetzt nicht so extrem hoch, aber ist schon ein Stückchen zu laufen bis dorthin. Und ich würde mal sagen, egal welches Wetter da oben ist, ne, da oben stehen tausende Leute an der Strecke und in mehreren Reihen hintereinander und feuern da die Läufer an. Das haben die auch 2023 gemacht, wo da oben nicht viel Grad Celsius über Null waren und es gestürmt und in Strömen geregnet hat. Da stehen die, ich weiß nicht wie lange, dort oben rum. Und das ist schon, das gibt's bei uns nicht. Also wenn, bei uns stehen sicherlich auch Leute an der Strecke, aber ich würde sagen, nicht mit dieser innigen Begeisterung und auch nicht in diesen Zahlen, auch wenn sie das jetzt beim Zugspitz-Ultra da auch so ein bisschen inszeniert haben. Aber ich glaube, da kommt man einfach nicht, da kommt man nicht hin, da kommt man nicht ran an diese Begeisterung. Und das ist einfach schön, finde ich, wenn man so merkt, dass die lokale Bevölkerung da so einen Anteil dran nimmt. Und ich fand es tatsächlich dann so, man an diesen Anstiegen dort oben, wo die da so in mehreren Reihen nebeneinander stehen, wenn man da durch ist, das ist irgendwie so das ähnliche Gefühl, wie wenn man nach einer Disco, aus der Disco rauskommt und die Ohren so dröhnen. So war das dann auch beim Laufen. Also es war einfach wirklich laut. Die machen da einen Höllenlärm und ja, Wahnsinn.
Geil. Da freue ich mich wirklich riesig drauf, weil man kennt es ja auch irgendwie nur so über Social Media. Und da, finde ich, kommt ja die Stimmung schon richtig gut rüber. Und ich dachte mir auch, ich muss einmal unbedingt an diesem Anstieg stehen. Bin ich gespannt, wie es dann nächsten Sonntag wird. Therese Leboeuf, mit der du dir das Zimmer geteilt hast, die steht dieses Jahr auch wieder auf der Startliste. Eine Sarah Alonso, eine Judith Wieder, eine Marlen Osa-Ansa. Wollen wir tippen, wer es macht?
Ja, können wir machen.
Du fängst an.
Die Siegerin oder?
Ja.
Alle oder Platzierten?
Sollen wir Podium machen?
Ja, vielleicht ohne Reihenfolge, das ist ein bisschen einfacher.
Okay.
Ja. Ich muss sagen, ich habe mich noch nicht mit der Startliste beschäftigt. Wer ist denn noch dabei?
Warte, ich habe sie offen. Also, ne, Sarah Alonso ist dabei. Sylvia Norska ist nicht dabei. Also, die ist zwar vor Ort, aber ist ja, glaube ich, jetzt auch schwanger.
Ja, ja.
Judith Wieder, Marlen Osa-Ansa, Rosa Maria Lara Filiu, Therese Leboeuf, dann ne Bailey Kowalczyk, ne Anna Tarasowa, Silvia Schweiger. Genau.
Also Judith Wieder und Sarah Alonso und ich würde vielleicht noch sagen die Rosa Lara Filiu. Ich weiß nicht, wie gut sie dieses Jahr drauf ist, aber
ich gehe mit. Ich sag noch, wenn sie gut drauf ist, Marlen Osa-Ansa.
Ja, das stimmt. So. Ja.
Wir einigen uns mal darauf, dann bin ich mal gespannt, wer es dann am, Sonntag tatsächlich macht. Aber ich glaube, es wird wieder brutal eng. Ich glaube, ich würde es Judith Wieder jetzt echt mal gönnen, wenn sie das Ding gewinnen würde.
Das stimmt, ja.
Das wäre richtig cool. Was wäre jetzt noch eine schöne Abschlussfrage? Du hast ja vorhin schon gesagt, was du noch laufen wirst. Lavaredo, UTMB, da werden wir uns dann auf jeden Fall auch vor Ort sehen. Vielleicht mit welchem Mindset gehst du jetzt durch den Rest dieser Saison? Die hat ja gerade erst angefangen quasi.
Ja, einfach Erfahrung sammeln, vielleicht sich nicht irgendwie auf eine Platzierung oder irgendwas versteifen, sondern so zu diesem Ursprung zurück, warum man eigentlich läuft, dass man so ein bisschen auf Entdeckungstour in die Berge geht und ja, dort einfach versucht, Freude zu haben. Spaß ist vielleicht nicht so das richtige Wort, aber ich glaube, Freude finden bei dem, was man macht, das auf jeden Fall.
Ja, gehe ich mit. Und eine wirklich letzte Frage jetzt, weil du ja gesagt hast, dass ja deine Töchter jetzt ja auch schon so verstehen, die Mama läuft viel. Was willst du denen mitgeben, so in Bezug zum Sport, in Bezug zum Laufen?
Ich würde sagen, wegen mir müssen die nicht unbedingt Läufer werden. Aber ich denke, Sport gehört schon irgendwie zum Leben dazu und bringt auch eine tiefe Zufriedenheit, würde ich sagen, mit sich. Auch ohne, dass man wettkampfmäßig Sport treibt, aber einfach rauszugehen, in die Natur zu gehen, dort Freunde zu treffen und da gemeinsam was zusammen machen. Ja, das würde ich mir schon wünschen, dass die zwei das irgendwann mal machen und dass wir das natürlich dann auch zusammen vielleicht irgendwie mal machen, in die Berge gehen, wandern gehen, zelten gehen, wie auch immer. Das, ja, würde ich mir wünschen. Ich finde, also ein Leben ohne Sport ist irgendwie, ja, ist irgendwie komisch.
Ist auch irgendwie ein bisschen sinnlos. Daniela, vielen lieben Dank. Ich freue mich, wenn wir uns dann, glaube ich, spätestens beim Lavaredo dann vor Ort sehen.
Laufst du auch?
Ich laufe die 50, ja.
Ah ja, schön.
Ich laufe die 50 und beim UTMB sind wir dann mit alles laufbar wieder full force vor Ort. Da läuft keiner. da haben wir keine Zeit zum Laufen.
Ja.
Aber genau, auf dem Lavaredo freue ich mich jetzt auch riesig. Und ja, vielen Dank, dass du dir jetzt heute Abend noch die Zeit genommen hast. Und bis wir uns beim Lavaredo sehen, alles Gute.
Vielen Dank. Dir auch eine schöne Saison.
Danke.